far below the surface of a sub-zero planet, hidden in the freezing mists, something is watching. Something is waiting, breathing quietly in the dark, biding its time until the right human comes along. And then it will strike. Not just to kill, but to do something far, far worse. Soon she's going to be a mother. And there might not be anyone left alive to witness the event. Which will be a pity, because it promises to be a very, very unusual birth.
Ja, ja, ich sehe es hier oben. Okay.
Wir steigen gleich ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos mit einem ganz besonders lieben Gast, den ich im regelmäßigen Abständen hier begrüße. Und wir haben uns gedacht, nach unserem letzten etwas schwerwiegenden, nicht schwer verdaulichen, durchaus also konstruktiven, aber sehr herausfordernden Gespräch über eines so der maßgeblichen Exemplare des Rape and Revenge Genres, nämlich Thriller, A Cruel Picture, Thriller in Grimm-Film, an dem wir, naja, nicht verzweifelt sind, aber an dem wir uns ganz schön abgearbeitet haben, machen wir diesmal so ein bisschen auch exploitative Kost, aber ein bisschen leichterer Gangart. Habe ich das gut eingeführt, Heiko?
Das hast du sehr gut eingeführt. Ja, das ist also wirklich so nach dieser schweren Kost, die uns noch vielleicht ein bisschen im Magen lag, gibt es jetzt so was Leichtes für zwischendurch, kann man ja schon sagen. Obwohl, und sie wird ja immer bemängelt, britische Küche, aber britische Filmküche, die schmeckt natürlich wunderbar. Also ich glaube mal, nachdem ich mich vorbereitet habe, kann ich dann sagen, dass die Herren Lohmeier und Hartmann mal wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Mal wieder, schon wieder. Aber es ist schön. Und hallo Patrick, mich freut es mal wieder bei dir zu Gast zu sein.
Ja, hallo Heiko. Bei mir ist Heiko Hartmann und den kennt man ja aus sehr vielen erbaulichen Filmgesprächen und nicht zuletzt auch durch einen kürzlich erschienenen Blu-ray-Release, an dem wir beide mitgewirkt haben, zu Lucio Fulcis Syndikat des Grauens, bei dem ich auch nochmal tief in meinem Gedächtnis kramen musste, um herauszufinden, wann wir dieses Audio-Feature für die 2025 erschienene Blu-ray denn produziert haben. Das war 2019.
Manchmal dauert es bei Filmart eben ein bisschen länger. Ja, also ich kenne ja Filmart, also die Menschen dahinter auch ein bisschen besser. Und es gibt so diesen Running Gag. Sie hatten ja vor 10 Jahren einen Italo-Western angekündigt namens Il Nero. Hm. Also er wird noch irgendwann kommen. Also mittlerweile macht man bei Filmart selbst schon ein bisschen ironisch Witze darüber, wann es denn soweit sein wird. Aber es hat ein bisschen gedauert. Ich habe in meine Blu-ray, die ich hier liegen habe, auch nochmal reingehört. Und da haben wir uns schon ziemlich gut ins Zeug gelegt. Und liebe Hörerschaft von Bahnhofskino, es kann sein, dass man uns eventuell für einen Special-Podcast, sofern der liebe Patrick Lust hat, oder für einen Audiokommentar, bald mal wieder hört bei einem Film-Art-Release. Nur mal
bald.
So viel dazu gesagt.
Okay, bald. Ich nehme dich beim Wort.
In der Zukunft, in naher Zukunft oder sowas.
Ja, das mag sein. Ich hoffe, wir schaffen es noch in diesem Jahrzehnt. Aber ich bin da optimistisch. Wir reden heute auf jeden Fall über Inseminoid, der auch mit ganz vielen alternativen Titeln gesegnet oder gestraft ist, das kann man so oder so sehen. Ich möchte, wenn es für dich okay ist, gerne beim Originaltitel bleiben. Einfach nur aufgrund dessen, weil der im Deutschen heißt Samen des Bösen. Und Samen des Bösen ist etwas, was so oder so ähnlich eben auch als Titel viele andere deutschsprachige Veröffentlichungen von vor allem eben amerikanischen Filmen tragen. The Resurrected hier, der Dan O'Bannon-Film, heißt Saat des Bösen. Der hieß mal Evil Dead, was genauso schlimm ist. Und mittlerweile heißt er The Resurrected, Saat des Bösen. Dann gibt es noch Des Teufels Saat, also Demon Seed, der Donald Cameron-Film mit Julie Christie, der auch in meinem Buch Trauma TV aufschlägt. Also es gibt alle möglichen Kombinationen von Böse, Samen und Saat. Und Teufel, so. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir bleiben bei Inseminoid.
Richtig, bei Inseminoid hat sich der deutsche Verleiher damals einfach kein Bein ausgerissen. Also das ist so irgendwie ganz typisch generisch. Mhm. Ja, also man hätte es vielleicht auch so typisch deutsch machen können, damals Inseminoid schon noch behalten können und hinten dran als Untertitel Samen des Bösen dran klatschen, weil das ist ja auch so eine tolle Eigenart. Deutsche Titelschmiede. Einfach irgendwie noch Untertitel ranhängen, die es gar nicht benötigt.
Es ist auf jeden Fall toll, dass sie offensichtlich für den deutschen Release damals das Original-Kinomotiv, also das, was wir auch mittlerweile auch alle kennen, mit der jungen Frau, dem Alien, das zwischen ihren Beinen da rauskommt und den zu entsetzt guckenden Raumfahrern behalten haben und als Artwork benutzt haben, weil ich habe mir angelesen hier in der Vorbereitung, dass das in der internationalen Vermarktung gar nicht so gern gesehen wurde. Nicht mal inklusive, also auch inklusive UK, also dass da auch die Verleiher gesagt haben, das ist ein sehr, sehr geiles Poster, das sag jetzt ich, aber das haben die bei sich wahrscheinlich auch gedacht, aber das können wir niemandem antun.
Ja, es kam ja nur dadurch zustande, weil ja das ist schon mal ein bisschen Trivia vorweggenommen. Also die Hälfte des Geldes, das man für den Film gebraucht hat, das kam ja von den legendären Shaw Brothers. Das Budget war, glaube ich, 1 Million britische Pfund.
Das waren 2 Millionen. Also genau, bevor die Shaw Brothers dazu kamen, war es 1 Million. Und dann wurden es geschmeidige 2 Millionen.
Ja, und die Shaw Brothers, die hatten ja auch gesagt, wir brauchen ein griffiges Plakat, also irgendwas, das die Leute schockt. Und dann kam man dazu, zu sagen, ja gut, wenn ihr sowas wollt, dann machen wir das. Und dann gab es eben dieses mittlerweile von dir angesprochene legendäre Plakatmotiv, dieses ikonische. Und das hat die Leute geschockt. Und ich finde es irgendwie noch ganz witzig, dass man sich irgendwann gedacht hat, um den Film gut zu bewerben, machen wir eine Postwurfsendung, Marketingkampagne. Ich glaube zwar nicht mit diesem Plakatmotiv, aber auf der Rückseite dieses Flyers, da waren dann auch zwar eindeutige Filmstills. Und irgendwann hat man sich gedacht, halt Moment, das könnte natürlich auch für die Oma, das kleine Kind verfügbar sein. Lassen wir das mal lieber. Also ich musste schon lachen, als ich diesen Fact mitbekommen habe. Ganz verwegen.
Ich glaube, für den Vertrieb in Hongkong, wenn mich nicht alles täuscht, hat Sir Run Run Shaw, der hier auch als Produzent gelistet ist, da einfach gesagt, das kriegen wir nicht durch oder ist wieder den guten Geschmack der Hongkong-KinobesucherInnen. In den USA war es ja so, dass die MPA da wohl auch die Kinoposter, Kinoplakate durchwinken muss, zumindest war es damals der Fall. Ich gehe davon aus, dass es heute immer noch so ist, gesagt hat, nee, geht gar nicht. Vor allem in Kombination eben mit dem Titel in Inseminoid, der eben auch noch sexuell sehr anzüglich oder doppeldeutig klingt. Und so war es dann, dass ich glaube, am Ende einfach sich so ein Motiv mit den zwei kleinen Aliens da auf dem US-Kinoplakat wiederfand, neben dem Titel Horror Planet, den Warren selber, unser Regisseur Norman J. Warren, obwohl auch ganz blöd fand, aber ja gut.
Ist ungefähr genauso generisch wie der deutsche Samen des Bösen. Also es ist so, es kann alles sein.
Vielleicht war Samen des Bösen 1981 noch nicht so überstrapaziert, also hierzulande.
Das kann natürlich gut sein und in Verbindung eben mit diesem Plakatmotiv hat man die Leute bestimmt auch so ein bisschen ins Kino locken können, weil darauf kommt es ja an, man will das Ding an den Mann und an die Frau bringen.
Interessant in der Vorbereitung jetzt zu lesen, dass eben viele der vor der Kamera Beteiligten eher so naserümpfend auf ihr Schaffen blicken oder ihre Mitwirkung in den Filmen, nicht nur in diesem, sondern generell auch im Schaffen von Norman J. Warren, über die, dass wir sicher auch gleich noch ein paar Worte verlieren. Aber die Menschen hinter der Kamera, die am Drehbuch beteiligt waren, an den Special Effects und Warren selber sehr, sehr, also mit relativ großem Stolz darauf blicken und auch sagen, guck mal, was wir geleistet haben, hier künstlerische Integrität, wir haben dieses Drehbuch geschrieben oder schreiben lassen, die Autoren sind Nick und Gloria Malley, ein Ehepaar, hier bevor wir überhaupt Alien gesehen hatten, also nicht bevor es Alien gab, bevor wir Alien gesehen hatten, die Unterscheidung ist ganz wichtig, weil Alien war natürlich längst in der Welt, als dieses Drehbuch entstand. Und da pocht man sehr auf, ja klar, das ist exploitative Ware, die sich an Massenpublikum richtet, aber wir haben das ernst genommen und in echten Höhlen gefilmt.
Und das noch sogar sehr gut, wie ich finde. Ja. Und vor allem Nick Maley, kann man ja auch mit dazu sagen, der hatte ja damals schon an einem ja, mittlerweile heute überstrapazierten, aber Kult-Franchise mitgewirkt, nämlich am ersten Star Wars. Da war er ja an der Schaffung von Yoda beteiligt und hat dann nochmal, weil er ja auch die Effekte für Inseminoid gemacht hat, sich nochmal so auf seine, in Anführungsstriche, Wurzeln berufen und eben hier die Aliens, beziehungsweise auch das Alien, also das, die zwei kleinen und das große, geschaffen und war ja dann zum Beispiel noch beteiligt an Michael Manns, den habt ihr ja auch vor einiger Zeit besprochen, bei Bahnhofskino The Keep beteiligt und auch an Krull, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, zum Beispiel.
Ah, sehr cool.
Ja.
Er hat auch zuvor gemeinsam mit Norman J. Warren eben auch als Special Effects Handwerker, Künstler, wie auch immer, an Satan Slave gearbeitet. Ich
Ja.
glaube, der war kein großer Hit.
Dort hat er aber seine Frau, Gloria Walker, damals noch kennengelernt am Set.
Sehr schön. Und was man eben liest hier bei allen Beteiligten, ist, also was man so, sag mal, der Trivia-Section und der Literatur, die es hier zum Schaffen von Norman J. Warren gibt, immer da liest man raus, die Welt, in der sich Warren und seine kreativen Köpfe, mit denen er sich hier umgibt, die ist sehr klein. Da tauchen immer wieder dieselben Namen auf und das ist eben vor allem einfach der Tatsache geschuldet, dass das alles Independent-Produktionen waren, dass sie alle sehr klein budgetiert waren und tatsächlich Inseminoid auch so ein herausragendes Werk ist in Warrens Schaffen, weil es der einzige Film ist, der mit einem gesunden Budget gesegnet war. Also immer noch
Ja.
nicht viel, 2 Millionen Dollar. Das sind auch nicht die 10 Millionen Dollar, die jetzt Alien 2 Jahre zuvor gekostet hat, von denen Norman J. Warren wohl bis zuletzt gesagt hat, der habe 30 Millionen gekostet, guck mal, was wir geleistet haben. Nee, so teuer war dann der Ridley Scott-Film doch nicht. Aber man war eben trotz des relativ großzügigen Budgets auch wiederum darauf angewiesen, dass Leute ja doppelte Schichten geschoben haben. Zum Beispiel Nick Malley, der hier das Drehbuch co-geschrieben hat und dann auch noch am Set war, um die ganzen Effekte zu machen.
Richtig, ja. Wobei mit dem Drehbuch ist es ja auch so, Norman J. Warren hat ja gesagt, ich suche nach einem neuen Projekt auf einer Party, war das ja, wo er das dann auch Nick Melly gegenüber so gesagt hat. Und dann kam er und seine Frau ja, glaube ich, 3 Wochen später eben mit diesem damals noch Demon Seeds, wenn ich es richtig weiß, betitelten Drehbuch um die Ecke. Und das wurde ja dann auch noch ein paar Mal umgeändert, was Nick Melly ja auch nicht so ganz toll fand. Und es wird zwar nie nirgendwo offiziell festgehalten, aber es wird ja schon häufiger dann auch in Interviews erwähnt, dass ja einer der Menschen, die an der Umschreibung beteiligt waren, Ken Wiederhorn war, der ja Shockwaves gedreht
Ich
hat.
wollte gerade
Ja.
sagen,
Ja, genau. Und Shockwaves mag ich.
ich mag den, glaube ich, auch lieber als die meisten Menschen, weil ich glaube, für die meisten Menschen ist das doch ein bisschen zu slow-burnig. Aber
Extrem slow-burnig. Aber Nazi-Zombies mit Slow-Burn, dieser typischen 70er-Jahre Atmosphäre, die manche Filme aus den USA besitzen,
Ja.
und Peter Cushing.
Ja,
Da
natürlich.
kann man doch nichts falsch machen.
Und nicht zu vergessen, ähnlich wie in Seminoid, ein tolles Poster-Artwork. Also, wer darauf guckt
Oh
und sich
ja,
den
oh
Film nicht
ja.
ansehen will, also zumindest eine gesunde Neugier entwickelt, dem oder der ist auch
Ja,
nicht zu helfen.
das stimmt. Aber Patrick, ich bin neugierig, weil mir ist bei der Vorbereitung für den Podcast aufgefallen, ich habe da auch eine gewisse persönliche Verbindung teilweise zu Inseminoid. Bist du dem Film vorher schon mal begegnet oder wie war er so für dich irgendwie?
Wenn du mit vorher meinst, vor Erscheinen dieses Indicator Blu-ray-Sets, was vor ein paar Jahren aufschlug und mittlerweile
Zum
leider
Beispiel,
vergriffen ist,
ja.
eine der schönsten Heimkino-Veröffentlichungen der letzten Jahre. Also ich kann nur jedem und jeder
Ja.
empfehlen, spürt das Ding auf und wenn es für unter 100 € sag ich mal, kriegt, gönnt euch.
Auf jeden Fall zuschlagen, ja.
Ja, es ist wirklich toll. Gab es damals noch für 40 Pfund, so viel habe ich zumindest bezahlt. Mittlerweile ja Apothekenpreise bei eBay-Händler, bei Resellern. Doofe Sache. Egal. Da habe ich mir 80% des Schaffens von Norman J. Warren zum ersten Mal einverleibt, inklusive
Oh.
Inseminoid. Den einzigen
Ah
Film
ja.
von ihm, den ich schon kannte, das war Bloody New Year. Und das ist jetzt nicht
Oh.
unbedingt der beste seiner Filme.
Ja, das stimmt. Also den habe ich noch nicht gesehen, eben wegen dieser Reputation. Aber ja, Norman J. Warren, das Inseminoid war für mich so ein bisschen auch der Beginn des Horror-Fandoms, weil damals in meinem jugendlichen Alter habe ich die Rock Hard gelesen, so weil hier auch Heavy Metal mäßig unterwegs. Und dort hat in den Kleinanzeigen ein Magazin, vielleicht kennst du das ja auch noch, namens Doom, das Fantastik-Magazin, inseriert. Und ja, ich gedacht, geil, Horrorfilme, bestellst du dir mal. Und die allererste Ausgabe, die ich bekommen habe, war mit einem der Alien-Babys aus Inseminoid auf dem Cover. Und die hatten da nämlich auch Norman J. Warren interviewt. Und da habe ich mir gedacht, Inseminoid, den möchte ich unbedingt mal sehen. Und dann spulen wir mal schnell vor. Es ist 2002. Der ein bisschen älter gewordene Heiko ist neu im DVD-Game, in Anführungsstrichen, und war auf seiner ersten Filmbörse, steht an seinem ersten Stand und sieht da die alte Inseminoid-DVD von EMS. Das war mein allererster Kauf, auch auf einer Filmbörse, hier ganz mal so nostalgisch erklärt. Und ich habe mich sehr gefreut und fand den Film von Anfang an immer ziemlich cool, als ich ihn gesehen habe. Also da irgendwie habe ich erstmal so festgestellt, dass das auch so durch mein Film-Fandom so ein bisschen sich gezogen hat über die Jahre. Und ich muss zugeben, wir können das vielleicht auch so im nebenher dann auch so frei nach Arndt Zeigler die wunderbare Welt der Alien-Rip-Offs nennen, weil es kommt noch mit dazu, also diese Podcast-Folge, ich mag eben Alien-Rip-Offs und Inseminoid mag ich auch sehr gerne. Wobei man sich da auch streiten kann, ob so groß ein Rip-Off ist oder nicht.
Ja, ich glaube, er wurde als solches bezichtigt. Ich finde das jetzt auch mitnichten schlimm, ehrlich gesagt. Und auch genau wie du mag ich Alien-Rip-Offs. Und da ist eben auch so viel mehr drin als, ich meine, klar ist der Alien drin, aber ich auch beim Sehen fühlte ich mich erinnert an andere Filme dieser Gangart aus dieser Zeit, die ich einfach mag, wie ihr Contamination, Astaron, Brut Schreckens oder Galaxy of Terror, die Corman-Produktion.
Oh ja, Astaron alleine schon so schön, weil man da den späteren Traumschiff-Kapitän Siegfried Rauch mit drin hat. Richtig. Oder einer meiner ganz liebsten, Forbidden World, auch Corman.
Ja. Toll. Astaron, vor Jahren auch mal im Bahnhofskino mit Daniel rezensiert, auch einer der Filme, glaube ich, mit denen ich bei Daniel gescheitert bin, aber tatsächlich, ich mag den ja sehr gerne. Aber da ist so vieles eben drin. Ich sehe da auch so einen Hauch von, der kam ein paar Jahre zuvor raus, David Cronenbergs Die Brut. Also überhaupt Filme mit Geburtsszenen und Aliens und das in der Kombination mit so einem ganz eindeutigen, exploitativen Einschlag, das ist, da kannst du bei mir nichts mit falsch machen, ehrlich gesagt.
Ja, bei mir auch. Oder auch eine britische Produktion, meine ich. Oder britisch-amerikanisch X-Tro. Also zumindest mal der erste Film.
Toll.
Ist auch herzensgut. Also man darf nicht über die Fortsetzungen sprechen. Die sind beide nix. Aber der allererste X-Tro, weil er auch so ein bisschen verschroben ist und in der Mitte irgendwie eine ganz andere Richtung einschlägt, der hat schon auch einen Platz in meinem Herzen.
Das ist ja sowieso das Tollste. Ich glaube, der hatte den Zusatztitel in Deutschland, nicht alle Außerirdischen sind freundlich. Und ich fand sowieso auch damals schon die Chuzpe echt erstaunlich, nach E.T. zu sagen, ja, wir machen dann schon nochmal so eine Art E.T., aber wir machen es. Es wird eben X-Tro.
Aber extrem evil, ja.
Ja, stimmt. Also auf jeden Fall so ein ganz tolles Sub-Subgenre des fantastischen Films, wie ich finde, diese Alien-Rip-Offs. Und du hast ja auch vollkommen recht, wenn du sagst, der verlässt relativ bald diese Ebene des eindeutigen Alien-Referenztums und geht eben auch eigene Wege. Teilweise wahrscheinlich budgetär begründet, aber eben auch, weil die offensichtlich auch eigene gute Ideen hatten, auf die wir sicher auch gleich noch zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall. Wir haben also willst du einfach mal, damit unsere Zuhörerschaft da noch ein bisschen besser einsteigen kann, wie du es ja immer so gerne machst, den Inhalt vorlesen?
Sehr, sehr gerne. Und ich bin dankbar dafür, dass nicht nur Moonshade, unser Lieblingsbeitragsschreiber hier, die Inhaltsangabe verfasst hat, sondern auch, dass diese relativ kurz geraten ist, womit ich in letzter Zeit im Podcast immer häufiger zu kämpfen hatte, dass ich die UFDB aufmache und feststelle, oh wow, drei Absätze. Uff.
Okay.
Aber hier relativ kurz und knapp schreibt Moonshade in zwei Sätzen, ein weibliches Mitglied eines interplanetaren Wissenschaftlerteams wird auf einem fernen Planeten von einem Alien angegriffen, vergewaltigt und geschwängert. Als die anderen Mitglieder die Gefahr registrieren, beginnt die Frau alle übrigen Mitglieder des Teams umzubringen, bis es schließlich Zeit für die Geburt ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und das war's auch schon. Dankenswerterweise. Wir könnten auf Cast and Crew eingehen, abseits dessen, was ich gerade gesagt habe, aber ich befürchte, viele Menschen werden sagen, aha, nie gehört, nie gehört, aha, okay, nie gehört, mhm. nie gehört, nie gehört. Aber der Vollständigkeit halber, Robin Clark, Jennifer Ashley, Stephanie Beecham, über die lässt sich vielleicht noch das ein oder andere Wort verlieren, Stephen Grimes, Barry Hutton, Victoria Tennant, David Baxt spielen damit. In der herausragenden darstellerischen Leistung sehen wir Judy Geeson als Sandy, über die sprechen wir auch gleich noch vertieft. Aber ne, das ist jetzt keine Überraschung, glaube ich, für irgendwen. Das sind jetzt, das Inseminate ist nicht der Film, den du guckst für den Cast.
Nee, das nicht. Aber vielleicht Stephanie Beecham, weil die hat ja dann noch schon in ein paar anderen Filmen mitgespielt.
Also, die war jahrelang im Denver Clan, ja. Als Alexis Schwester von Alexis Colby, glaube ich.
Ach, guck an, okay. Ja. Und es war ein toller Übergang für mich persönlich auch, weil ich aktuell privat mich durch die Dracula-Filme von den Hammer Studios in Anführungsstrichen kämpfe. Mhm. Und mein letzter Film, das war Dracula jagt Minimädchen, in dem Stephanie Beecham eine der Hauptrollen hat. Es war ein sehr schöner Übergang, dann mal kurz die Sichtung, mir fehlt jetzt nur noch einer, weil ich es chronologisch gucke, zu unterbrechen und zu Inseminoid zu wechseln. Und da habe ich dann festgestellt, ach, guck an, Stephanie Beecham schon wieder. Schön. Und ja, aber ansonsten, es zwei Amerikaner, auf denen die Shaw Brothers bestanden haben, ja. die allerdings auch unter ferner Liefen sind, die, glaube ich, nichts mehr ja. ein Großartiges gemacht haben, aber natürlich Judy Geeson, die ja irgendwann leider auch in der Versenkung verschwunden ist und die dann Rob Zombie für Lords of Salem nochmal aus dieser hervorgeholt hat.
Ja, Judy Geeson oder Geeson, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, war ja auch berühmt-berüchtigt dafür, dass sie auch problemlos mal die Hüllen fallen lässt vor der Kamera. Also während andere da rumgezetert haben und ich finde auch nachvollziehbarerweise, ich würde mich auch nicht unbedingt nackig machen wollen für diesen Film. Oder es muss mehr Geld fließen, hatte, glaube ich, Judy Geeson oder Geeson damit kein Problem, denn im Grunde ihr Karrieredurchbruch war ja schon eine Sex-Comedy, die Ende der 60er rauskam. Mhm. Irgendwas unterm Holunder oder rund um den Holunderbusch. Sowas in der Art war wohl so ein mittelgroßer finanzieller Erfolg und, glaube ich, auch die Rolle, die sie dann definiert hat in späteren Jahren. Das ist halt die gerne mal blank zieht.
Nicht macht gerne, sie ja auch aber, im Film. Nicht ja, gerne.
Leichtfertig.
Ja. Sie sagt ja sie hat mal in einem Interview gesagt, sie konnte sich nicht erinnern, für Inseminoid die Hüllen fallen gelassen zu haben, aber in Ordnung. Ja, man kann natürlich schon über die Jahre bei so kleinen Produktionen was vergessen.
Ja. Ich weiß nicht, wie viel Vorwissen wir hier abarbeiten müssen, aber vielleicht noch kurz hier so zum Background oder zur Platzierung innerhalb von Norman J. Warrens Schaffen. Der Film kam relativ spät in seiner Karriere, wobei man eben auch sagen muss, die ist nicht allzu lang. Er hat, glaube ich, ein Dutzend Filme gemacht, die meisten davon Produktionen in den 70er Jahren. Dann hat er Anfang der 80er noch das hier gestemmt, Bloody New Year. Und so viel mehr gab es dann eben auch gar nicht. Und finanziell erfolgreich war das hier schon. Andere Sachen, ich glaube, Terror, den er zuvor gemacht hatte, Ende der 70er, noch ein bisschen erfolgreicher und vor allem von der Kritik mehr geliebt. Aber er bewegte sich eben seit seiner Karriere immer auf so einem budgetär derart niedrigen Niveau, dass selbst bei, sag ich mal, einigermaßen stabilen, auch Verleiheinnahmen, dann später im boomenden Heimkinomarkt, sie seine Filme einigermaßen rentiert haben. Also ich hab mir einiges angelesen zu Warren und was immer wieder aufkommt, ist das Thema, eigentlich habe ich nie was davon gehabt, dass andere Leute mit meinem Film Geld verdient haben. Wir waren einfach immer so abgerockt und so verzweifelt und haben das Ding für 3,50 Mark produziert, dass wir happy waren, wenn irgendein Verleiher am Ende ankam und sagte, komm hier, ich gebe dir ein paar Pfund und verkaufst dir all deine Rechte für die nächsten 10 Jahre. Und sie dann auch teilweise schockiert darüber waren, wie viel Geld andere Menschen mit ihren Streifen gemacht haben. Vor allem, ich glaube, über Prey erzählt er diese Anekdote mehr als einmal.
Okay, ja, das ist eigentlich schade, weil da war, ist bei ihm, er lebt ja schon seit 2021, meine ich, richtig, leider nicht mehr, schon viel mehr Potenzial drin gewesen. Und ich habe mir damals, ich habe ja an der Veröffentlichung von Satan Slave an der Deutschen mitgearbeitet, beziehungsweise eben das Booklet geschrieben. Da hatte ich mir ja diese angesprochene Doom-Ausgabe ja nochmal geholt, einfach um das Interview nochmal zu lesen. Da ging es zwar natürlich schon über Inseminoid, aber da hat er auch geschrieben und das hat sich dann ab Bloody New Year ja bei ihm leider immer so gezogen. So viele Projekte, wo man hätte sagen können, hey, Norman, wenn du wirklich Produzenten gefunden hättest, die das Geld gehabt hätten, ne? Da wäre bestimmt noch so der ein oder andere coole Film rausgekommen, aber es war dann ab Ende der 80er, Anfang der 90er leider ein immer so, ja, wir haben hier diese Idee und diese Idee und unter anderem auch ein Remake, den sein langjähriger Produzent Richard Gordon, der ja auch an Inseminoid beteiligt war von einem Film, ist leider nie zustande gekommen. Und das finde ich richtig sehr, sehr schade.
Das hier war die letzte Richard Gordon-Produktion, der auch ganz unverblümt sagt, auch in einem Interview-Auszug, das in dem Booklet enthalten ist, das im Indicator-Boxset beiliegt, der sagt, ich war wirklich einfach nur heiß auf die Kohle. Also wir wollten das produziert kriegen, Qualität weitgehend egal, war eine Auftragsarbeit. Wir waren happy darum, dass der Film dann zum Beispiel auf Scope oder in Scope gedreht werden konnte, von dem auch Warren sagt, auch für die internationalen Verleiher ganz wichtig und für ihn, weil das sei so ein amerikanischer Look, so ein wertiger Look, das der dadurch dem ganzen Film verliehen wird. Aber Gordon hat auch ganz unverblümt da gesagt, das ist ja künstlerische Integrität und Anspruch schön und gut, aber das Ding muss ich gut verkaufen. Und mit den Shaw Brothers hatten wir jemanden an der Produktion beteiligt, von dem wir eben wussten, auch wenn das Ding nur halbwegs okay-ish wird, wir haben einen Markt, wo das Ding gut läuft. Also die Shaw Brothers, sagt, glaube ich, auch Gordon im Interview, wollten einfach immer mehr Gewalt. Und Warren bestätigt das auch in einem anderen Interview. Ja, ja. Also die haben gesagt, okay, das ist sie haben immer so ein bisschen an die BBFC gedacht, die das Ding durchwinken muss am Ende des Tages, an die britische Zensur, sage ich mal, nennen sie mal Zensurbehörde. Und die Hongkong-Chinesen haben eben gesagt, nee, bei uns geht noch viel, viel mehr.
Die hatten ja immer die Nachricht bekommen, More Blood als einziges. Also die hatten ja auch keinen Vertreter hingeschickt an Set. Und bekam dann irgendwie immer so das, was gedreht worden ist, zugesandt. Dann gab es als einzige Nachricht dann, wie du es ja auch schon angesprochen hast, von den Shaws dann immer nur More Blood und der Rest war wohl egal.
Lass uns über den Film sprechen.
Gerne, gerne.
Oh, womit fangen wir an?
Genau, es wird ja häufig bei Inseminoid bemängelt, so über die Jahre, dass er immer so, wie soll man sagen, es ist zwar ja schon ein Weltraumfilm, aber man merkt ja eigentlich nicht so viel von Weltraum und dass das dem Film so ein bisschen schlecht steht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da möchte ich jetzt mal mit dir drüber quatschen, für mich ist das persönlich gar nicht so, weil an sich macht Inseminoid das, was ein anderes Alien-Rip-Off macht, was wir vorhin kurz vergessen haben, nämlich die inoffizielle Fortsetzung zu Ridley Scotts Alien, nämlich der italienische Alien Duo Sulla Terra. Natürlich. Und es spielt unter Tage, es spielt unterirdisch. Aber das funktioniert richtig gut, so, weil Norman J. Rowan hat da, wie ich finde, ein richtig gutes Händchen dafür und auch seine Macher drumherum, beziehungsweise hinter der Kamera, diese Illusion zu erschaffen, dass man schon sagt, ja, okay, die sind auf einem fremden Planeten. Das ist halt eben alles in einem Höhlensystem oder beziehungsweise eben in einer Grabanlage, die geöffnet worden ist. Ja, und jetzt gucken wir mal, was da ist. Also ich nehme es dem Film ab. Wie geht's dir damit?
Überzeugend fand ich schon, vor allem eben in Anbetracht der Produktionsumstände und des geringen Budgets. Ich wusste ja auch darum, bevor ich den Film sah. Also ich kaufe mir nicht so ein Boxset und lande dann bei, ich glaube, das ist der vierte von fünf Streifen, die im Boxset enthalten sind. Und ich habe die auch in chronologisch korrekter Reihenfolge geguckt und da wusste ich eben auch darum, wie kleine Brötchen Neil Warren und sein Team gezwungen sind zu backen bei der Produktion. Deswegen fand ich das alles auch gar nicht weiter schlimm. Es fehlte mir so ein bisschen, und sie kontextualisieren das ja auch im Film, ich glaube zu Beginn, wie du schon sagtest, wird das ein, zwei Mal als Grabstätte bezeichnet. Ich glaube, diese Höhlenumgebung war für mich immer dann so ein bisschen unglaubwürdig oder schwer, da so der Spannungskurve zu folgen, wenn die davon sprachen und solche Szenen gibt es zwei, drei Mal im Film, dass jemand in die Atmosphäre tritt und jetzt die toxische Atmosphäre einatmet und also quasi es wird einem auf der Tonspur vermittelt, die sind draußen. Und ich denke die ganze Zeit, nee, die sind doch eigentlich drin irgendwo. Ich meine,
ja, das wird ein wenig.
Und ich sag mal, auch diese Luftschleusentüren, die wirken nicht besonders stabil.
Das sowieso, ja. Und dann gut, da fragt man sich dann wirklich, auch gerade eben bei den Szenen, die du angesprochen hast, okay, aber ihr seid doch eigentlich noch in der Höhle. Es geht dann da halt natürlich mehr um den Effekt, auch wenn es wenig glaubhaft ist. Aber ich finde zum Beispiel auch gerade eben den Einstieg schön, wenn man ja in diesen, ja, heutzutage ist es retrofuturistisch, vielleicht auch schon damals in den 80ern anmuteten Raumanzügen, die zwei Leute sieht, man ja nur ihre Helmkameras sieht und die Taschenlampe und sonst nichts. Tolle Bilder, die hier Norman J. Rowan mit seinem Kameramann kreiert.
Ich fand das auch relativ großartig und doch bei dir zu den Höhlen. Super gut überhaupt, dass sie on location hier den Chislehurst Case in England gefilmt haben. Das sind ja auch durchaus schwierige Produktionsbedingungen und Warren schifft doch immer noch in Interviews darüber, dass eben die ganzen, die Kulissen sich so bogen und verzerrten, verdrehten, weil das eben alles Holz- oder Spanplatten waren. Pressholzplatten und natürlich einfach die Feuchtigkeit irgendwann in die eindrang und dann eben das, was eigentlich eine Wand oder eine Tür sein sollte, plötzlich nicht mehr so ganz gerade war. Aber egal, ich finde gut, dass sie On Location gedreht haben. Es verleiht dem Film so ein Gefühl von Realismus und Authentizität, diese bösen Worte, so ein Gefühl von Wahrhaftigkeit. ich finde es ganz toll. Aber zu dem, was du gerade sagtest, die Raumfahrerkostüme, ich fand die auch super, weil mein Kopf springt da sofort an und sagt, ach cool, das sieht ja ein bisschen so aus wie in Mario Bavas Planet der Vampire. Also will heißen, tragen einfach diese Onesies, diese Einteiler, und die sehen nicht aus, als ob die vor irgendwas schützen, aber es ist trotzdem eigentlich ein cooler Look oder ein liebenswerter Look. Und dann mein nächster Gedanke ist, aber ich glaube, damit könnte man heute niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken, also eine jüngere Zuschauerschaft, weil das sieht alles schon sehr, sehr schlicht aus.
Ja, ich hab das jetzt gerade eben so im Kopf vor mir, so ein Szenario. Ein guter Freund von mir würde versuchen, das seinen Kindern zu zeigen. Ja. Die würden auch sagen, oh, Papa, ist das schlecht.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Zu Recht.
Aber es ist liebevoll.
Ja, komplett.
Aber weil du ja, das ist auch ein super Vergleich, weil du ja gerade eben Mario Bavas Planet der Vampire angesprochen hast, auch die Lichtgebung, gerade eben, wenn sie dann in den Höhlen sind oder in Anführungsstrichen draußen oder wo auch immer, diese Farbfilter, die sie benutzen, die ja schon auch so ein bisschen an Mario Bava oder später raus dann natürlich Dario Argento erinnern, das ist schon sehr toll und steuert schon eine gute Atmosphäre bei.
Warren bezeichnet das auch in einem Interview so als quasi Epiphanie, als er zum ersten Mal 77 oder 78 Suspiria sah. Und er meinte wohl, also das sieht man insbesondere eben bei den zwei, drei Filmen, die direkt darauf folgten, oder mehr oder weniger direkt, dass er da eindeutig beeinflusst war von dieser primären Farbgebung und diesen Farbfiltern, die er einsetzt. Man muss sagen, ein bisschen weniger kunstvoll als jetzt ein Bava, als jetzt ein Argento. Aber man sieht, woher es kommt, und ich finde es persönlich ja auch sympathisch. Und ich meine, wir sind ja noch am Leben, wir beide, und können davon berichten, dass zumindest unsere Generation oder Menschen mit einer Affinität für diese Art von Kino da drauf gucken und denken, ah ja, cool. Und dann nicht sagen, es ist doof wegen dieses Referenztums oder dieses Rip-Off-Tums, sondern gerade deswegen, weil man eben auf diesen Film guckt, und das tue ich zumindest, und mir denke, ach, guck mal, da ist ein bisschen hiervon und ein bisschen davon, und da ist ein künstlerischer Einfluss, und da hat er geklaut. Und in Seminoid so als Werk, das so autark steht für sich als Kunstobjekt und einfach so funktioniert, ohne diesen Rahmen der Einflüsse, die da drin versteckt sind, funktioniert für mich kaum. Aber einfach als Film, von dem ich sage, ach, das mag ich, ach, das mag ich auch immer wieder, ach, das, ah ja, okay. Also dafür ist in dem, also wenn man den so guckt, finde ich in Seminoid rundum gelungen.
Auf jeden Fall, ja. Also Norman J. Warren war ja auch immer so Zeit seines Lebens ein riesengroßer Filmfan. Und das merkt man auch irgendwie seinen Werken an, dass er da irgendwie so auch so eine komplette Leidenschaft für dieses Genre mit sich bringt. Mhm. Und das bügelt zwar nicht alle, aber doch schon manche Defizite aus. Weil, und auch wenn man Norman J. Warren in den Interviews erlebt, die es ja als Special Features auf den Veröffentlichungen gibt, das war einfach ein sehr sympathischer, bodenständiger Mensch.
Auf jeden Fall. Die meisten Interviewaufnahmen, die ich gesehen habe, waren aus dem Jahr, glaube ich, 2003 oder 2004. Und er sieht da schon, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, kann ich eh nicht mehr, ist seit 4 Jahren verstorben, aber er sieht da schon relativ müde aus. Und wenn du jetzt sagtest, ja, eigentlich bis zuletzt noch so an neuen Produktionen gearbeitet oder die einfach nicht produziert gekriegt. Er hat ja, glaube ich, einen Producer-Credit noch kurz vor seinem Tod gehabt. Dann dachte ich mir schon, als ich die Interviews sah, aber so, du wirkst auch recht relativ geschafft. Und ich kann es nachvollziehen, weil der ist ja wirklich auch ein Arbeiter. Also wenn man sich mal so seine ganze Karriere anguckt, der hat doch einfach viel geackert für das bisschen, was dann hinten raus da so runtergefallen ist für ihn. Also ich glaube, er musste wirklich die Krumen auflesen. Und das Geld mit seinen Filmen haben dann wiederum andere gemacht, war zumindest mein Eindruck. Aber das ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil so richtig wasserdicht auch einiges nicht dokumentiert ist. Also da widersprechen sich auch mal Aussagen von Produzenten und auch Komponisten und anderen Beteiligten. Also ich habe zum Beispiel gelesen, John Scott, der die Musik geschrieben hat, hat das weitgehend ohne Warrens Zustimmung getan, der einfach einen viel der anderen Score haben wollte, sowas klassisch Orchestrales. Und John Scott hat gesagt, ich liebe es, was John Carpenter macht, diese Synthi-Mucke. Ich mache auch mal Synthi-Mucke.
Okay, das ist interessant. Ja, das widerspricht sich wirklich, weil mein Stand war, gerade was den durchaus hörenswerten Score angeht, dass John Scott eigentlich schon gerne was Orchestrales wollte, aber das Geld gefehlt hat und er deswegen auf die Synthesizer ausgewichen ist.
Sehr cool.
Und ich kann bei manchen Filmen sehr schwer mit Synthies. Also gut, ist zwar eine ganz andere Richtung, aber gerade so die End-80er Italo-Produktionen mit ihren, was weiß ich, Soundtracks, die auf einem 5-Euro-Flohmarkt-Keyboard entstanden sind, das ist natürlich schon ein bisschen Ohrenquälerei. Hier passt es allerdings sehr gut zu diesem Space-Feeling, was Inseminoid natürlich hat und gibt dem Ganzen auch nochmal so ein Gefühl der Fremdartigkeit, die wohl auch immer so ein bisschen durch den Film wabern soll. Mhm.
Also gemäß des Essays hier von Adrian Smith, der auch gerade an einem Buch schreibt über Warrens Karriere, lese ich hier, John Scott was approached to provide the score and despite his orchestral experience took Inseminoid in a different direction. I loved John Carpenter's scores, they were incredible, so I wanted an electronic score. Und da, er schreibt eben dezidiert darüber, dass er tatsächlich diesen Synthi-Score machen will. Und ob das jetzt einfach nur auch so eine Art ist von rückblickend ist alles besser oder war die anders, kann natürlich sein, dass tatsächlich einfach damals der Fall war, dass die Kohle fehlte und er heute dann sagt, ach nein, 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 das war natürlich immer schon so geplant. Das ist, da lasse ich nichts drauf kommen.
Ist nicht auszuschließen, ja, aber der Score, der funktioniert sehr gut. Allein schon am Anfang mit diesen Weltraumbildern in Anführungsstrichen. Ja. Das sind eigentlich Mikroskopaufnahmen von verschiedenen Ölen, wie sie dann mit Wasser reagieren oder anderen Flüssigkeiten, wie Warren mal in einem Interview erklärt hat. Und es ist, ich musste lachen, als ich das, als er das erzählt hat in diesem Interview. Es gibt einem aber auch schon wirklich ein tolles Space-Feeling, weil du irgendwie meinst, hier, okay, da siehst du diesen Stern oder diese Sonne, die in sich zusammenfällt, wobei es dann doch was ganz Banales ist. Also der Mann war eben ein ziemlich gut ökonomisch arbeitender Regisseur, der das aus dem wenigen Budget rausgeholt hat, was ihm möglich war, auf sympathische Weise.
Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, dennoch möchte ich dir die Frage stellen, weil ja, ich glaube auch bei deinem ersten Kontakt mit Inseminoid, Samen des Bösen, dir wahrscheinlich schon bewusst war, das ist hier ist so eine Alien-Variation des Alien-Themas. Mhm. Hast du damit gerechnet, dass es hier sowas gibt wie Stars? Also so quasi auch das Final Girl, also die Person oder irgendwie ein, zwei, drei Protagonisten, die den Film auf jeden Fall überleben. Weil meine Erwartungshaltung war da schon ein bisschen, und ich war jetzt auch beim Wiedersehen einigermaßen überrascht davon, dass, ich möchte mal sagen, fast der Großteil der Crew, also eigentlich so gut wie alle komplett austauschbar und egal sind. Bis auf Sandy.
Bis auf Sandy, ja.
Hast du erwartet, dass sich da so ein, zwei Stars rausarbeiten? Weil ich glaube, gerade diese Liebesbeziehung zwischen, oh, lass mich nicht lügen, Mark.
Sandy und Mark.
Ist es Sandy tatsächlich?
Das ist Sandy,
okay. Ich habe das Gefühl, Mark wird schon so ein bisschen als der Held etabliert.
Ein klein wenig. Aber an sich arbeitet das auf ein richtig schön fieses Ende hin. Wenn wir zu dem Ende kommen, dann müsste ich da auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Aber ich habe da eigentlich, ich weiß nicht mit gerechnet. Also mein erstes damals so zu noch mehr dem Gore entzückten damaligen Ich wollte da eigentlich schon Alien-Action. Und die bekommt man ja eigentlich auch gar nicht mal so riesengroß bei Inseminoid. Wo natürlich wohl auch budgetmäßig. Aber mir ist gerade eben gestern da aufgefallen, dass jedenfalls dieser Umstand, der war mir schon immer ziemlich egal, weil das, was dann Norman J. Warren macht, das ist schon ziemlich klasse, weil man dann irgendwie als Alien in Anführungsstrichen, so wie sie sich ja dann verhält, Sandy hat, die freidreht, um es mal so zu sagen. Ja.
Letztendlich ist es ja auch wiederum eine Parallele zum Ridley Scott-Film, bei dem wir auch nicht vergessen sollten, dass eben auch Tom Skerritt der Name ist, der dort in den Opening Credits als erster auftaucht. Er ist der große Star damals gewesen, nicht Sigourney Weaver. Und in dem Sinne vielleicht auch ein ähnlicher Move hier von den Mallys, den Drehbuchautoren, zu sagen, ja, wir quasi geben unserem Publikum auch keine Chance zu erraten, wer denn am Ende sich hier so als Held oder Heldin offenbart. Und
ja,
am Ende kommt eben raus, alle tot.
Alle tot, ja.
Kann man kommen, also ich glaube, den guckt keiner für die Spannung, den Film hier.
Nicht wirklich, nee. Also es gibt halt eben ein paar kleine Spoiler, die lassen sich, denke ich, auch nicht vermeiden, wenn man noch so ein bisschen mehr über den Film quatschen will. Aber so das mit den Stars, nee. Also mal irgendwann hat man sich so gedacht, vielleicht Mark, wie du gesagt hast, also beim ersten Schauen dann auch. Aber an sich
Oder auch Holly, weil die Schauspielerin eben auch Amerikanerin ist. Und ich hatte eben noch in dunkle Erinnerungen, was ich auch gerade zitiert hatte, dass ihnen ganz wichtig war, hier zwei amerikanische, in Anführungszeichen, HauptdarstellerInnen zu finden, die dann aber eigentlich genauso beschissen vom zumindest von der Story oder vom Drehbuch behandelt werden wie der Rest der britischen Crew.
Ja, also seien wir doch auch mal ehrlich, es ist austauschbar, das total gesamte Volk, das hier lebt, arbeitet auf dieser Station. Ja. Und das ist auch so, es sind viele Menschen. Es ist irgendwo, und so ging es mir bei allen drei Mal, die ich jetzt den Film gesehen habe, so ein bisschen unübersichtlich manchmal. Komplett. Da muss man sich dann noch mal kurz fragen, halt Moment, wer war das? Und ich habe schon ab und zu an mir selbst gezweifelt und mir gedacht, halt Moment, ist es jetzt vielleicht zu spät, weil ich jetzt so arbeitsmäßig diese Woche Spätschicht habe, bin ich schon zu müde? Kann ich da irgendwie dem Film nicht folgen? Aber ich bin beruhigt, wenn du schon sagst, total.
Danke, dass du das sagst, ehrlich gesagt, weil mir ging es wirklich so. Nicht, als ich den Film zwei Male zuvor guckte, bevor wir hier darüber sprachen, aber jetzt in Vorbereitung für den Podcast. Ich gucke das Ding und denke mir, zum einen sind die Gesichter komplett austauschbar, ihre Rollen zum zweiten komplett austauschbar, aber auch ihre namentliche Benennung. Die heißt eben Mark und Gary und Barbara und Sharon und Sandy und die haben auch alle so komplett generische Namen. Das ist, also ich frage mich dann doch, also ich frage mich eigentlich nicht, weil ich denke mal, das war auch einfach den Produktionsumständen und der Erwartungshaltung vielleicht auch der Producer und einer möglichst guten Vermarktbarkeit geschuldet, dass man eben den Film so besetzt hat. Aber mit Ausnahme von Sandy, also Judy Geeson oder Geeson und dem Typen, der den Doktor spielt, Barry Hutton heißt der, spielt Carl. Ja. Und natürlich Trevor Thomas, der einfach dadurch glänzt, dass er eine andere Hautfarbe hat als der Rest des Ensembles, konnte ich die alle wenig bis gar nicht unterscheiden. Und habe immer wieder gedacht, wer war doch mal Gary? War Gary nicht? Ah nee, das war Mark. Und, und wenn die dann nach und nach ins Gras beißen und ich mir hier Notizen machte, wer wann stirbt, stellte ich fest, ich komme da nicht mehr hinterher.
Ja, man könnte auch sich noch einen Flipchart nebenhin aufstellen und irgendwie versuchen, hier nochmal sich zu notieren, wer jetzt wer ungefähr genau ist. Und da hätte man trotzdem seine Probleme ein bisschen bei dem Film, was schade ist. Aber mir ist es zum Beispiel auch so gegangen, klar, es ist auch ein bisschen Problem vom Skript, weil das auch viele Sachen aufnimmt und fallen lässt, wo man sich fragt, warum? Und man sich auch denkt, das wäre schön gewesen, wenn man da ja drauf eingegangen wäre. Diese elektrischen Probleme im Labor, zu dem ja Mark gerufen wird und er dann noch so sagt, ey, schick mir noch Sandy mit dazu. Und irgendwann im Film frage ich mich, mit wem hat er da nochmal seinen Sex gehabt auf der Station, weil die sich lieben? Und das wird ja leider auch so ein bisschen vom Film fallen gelassen, dass ja eigentlich Sandy und Mark eine Liebesbeziehung haben.
Ja.
Und dann so die Sexszene angedeutet, nicht so explizit, weil das, was dann noch mit Sandy passiert. Und irgendwann kam ja das wieder ins Gedächtnis reingeschossen. Ach halt, Moment. Und das war beim dritten Mal angucken.
Die Sexszene ist extrem, ist betont keusch. Da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil die haben ja dann die machen ja so eine Überblendung und dann sieht man eben die entkleideten Oberkörper der beiden, aber ohne eben auch ein Stück Haut zu viel zu zeigen dabei. Und dann wiederum, da war ich schon so, da auch wiederum an mir am Zweifel, weil ich dachte, ist vielleicht in Sammy Doyle doch nicht dieser harsche Exploitation, als den ich in Erinnerung habe?
Was er dann ja doch schon ist.
Weil wenn wir das nächste Mal so Sandy, also Judy Geeson oder Geeson im Mittelpunkt des Interesses sehen, da gibt sie und dann zeigt sie auch wirklich fast alles.
Interessant. Notgedrungen.
Ne? Ja. Für die denkwürdigste Szene. Das ist übrigens auch so eine Sache, diese Money Shots, wenn man sich so ein bisschen durch Warrens Schaffen guckt und die Literatur dazu liest, entsteht schon der Eindruck, jeder seiner Filme hat ein, zwei dieser Momente, lesbischer Sex oder Messer ins Auge oder einfach so diese Standout-Momente, mit denen eben seine Filme vermarktet werden können. Und hier bei dem Moment haben sie eben gesagt, sind nicht damit durchgekommen, aber haben es zumindest versucht, den Standout-Moment dieses Films, den packen wir sogar aufs Poster.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, es ist ja dann noch schon relativ, ja gut, also so die, es wird ja dann schon noch mehr von Sandy gezeigt, also fast alles, wie du ja gesagt hast. Man ist allerdings immer schon so ein bisschen bemüht, wahrscheinlich dann auch mit der britischen Zensur im Hinterkopf, dass so, es ist natürlich ein schwieriges Thema, aber das ist ja eine Vergewaltigung, aber das so in Anführungsstrichen künstlerisch wie möglich, so wenig exploitativ wie möglich, Was es natürlich dann doch ist, zu filmen. Also so irgendwie zu chiffrieren. Allerdings merkt es dann auch jeder noch so einfache Mensch, was das eigentlich sein soll, um es mal so auszudrücken.
Ja. Ja, ich meine, ungleich zu Deutschland ist eben die BBFC kein Organ der Privatwirtschaft, der Filmwirtschaft, sondern eben eine staatliche Behörde. Und da gibt es dann eben auch geringen Spielraum, was gerade so sexualisierte Gewalt betrifft. Und
Klar.
da merkt man eben schon, dass sie sehr darauf geachtet haben, da nicht zu viel zu zeigen. Will heißen, so konzeptionell widerlich, ekelhaft, exploitativ dieser Moment ist, in dem eben Sandy befruchtet wird. Ich möchte jetzt auch nicht im Detail beschreiben. So wenig sieht man dann doch letztendlich. Da ist auch
Ja,
ganz, also
also.
ich habe auch gelesen, dass sie eben, nachdem sie den Film der Behörde, also BBFC, vorgelegt haben, tatsächlich dann nur 2 Sekunden raus mussten. Vieles
Okay.
bleibt einfach unserer Vorstellungskraft überlassen. Ja, sie ist nackig und ja, da ist eben so eine Glasröhre, so ein Tubus und da glibberige Eier werden irgendwo eingeführt. Aber es
Mit
gibt
dem Gegenschnitt auf das Alien und auf Sandy kann man sich ja dann schon den Rest denken. Also da
ja,
ist zum
subtil ist es
Beispiel,
nicht, nein, nein.
nee, das auf jeden Fall nicht, aber da zeigt zum Beispiel die Roger Corman-Produktion Humanoids from the Deep viel mehr.
Ja,
Zum
oder.
Beispiel 2 Jahre oder 1 Jahr früher entstanden ja gerade mal.
Ja, oder Galaxy of Terror, wo Taffy O'Connell als die Schauspielerin, die von diesem Wurmwesen da zu Tode vergewaltigt wird.
Stimmt, richtig. Ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ich erinnere mich.
An
Okay,
den Moment erinnert man sich, ja. Wenn man auch
ja.
alles andere in Galaxy of Terror vergisst, aber das ist so ein Moment. Den haben sie aber auch so ähnlich aufs Poster gepackt, fällt mir da gerade ein. Ich liebe die
Stimmt,
Korn-Produktion aus dem.
die deutsche Amaray hat diese Szene als Covermotiv. Okay,
Ja. Ich liebe Korn-Produktion aus den späten 70ern und frühen 80ern. Und die haben auch so ein bisschen, möchte ich sagen, gemeinsame DNA mit diesem Film hier. Also es fühlt sich dem sehr ähnlich an. Mit dem maßgeblichen Unterschied, dass sie, glaube ich, noch günstiger produziert war oder generell Warren-Filme noch günstiger waren, dass eben alle dezidiert britisches Englisch sprechen. Und ich finde, das ist auch so ein, das verleiht dem Film auch so ein bisschen mehr Klasse, als er vielleicht hat, nur auf Basis
Ja,
dessen, was wir da vor der Kamera sehen.
das ist toll, das ist toll. Du hast ihn ja nur auf Englisch gesehen. Ich habe auch einmal auf Deutsch gesehen, die Anulis-Veröffentlichung, die auch sehr schön ist, muss ich sagen. Ich bin ja wahrscheinlich den Hörern dann auch schon immer so bekannt, dass er sehr gerne mal die, sagen wir mal, ausländischen Labels bevorzugt. Und nee, aber Anulis hat da auch wirklich sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt in ihr Mediabook, in ihre Veröffentlichung von Inseminoid. Und ja, auch die deutsche Synchro ist richtig klasse. Und Elmar Wepper als Sprecher von Mark zum
Fantastisch.
Beispiel. Ja, Viktoria Brahms
Oh toll.
spricht Holly. Und richtig tolle, wertige Synchro. Aber das britische Englisch im Original, das macht natürlich auch manche Momente noch viel besser. Gerade eben dann auch, wenn Sandy schwanger vom Alien dann auf die Jagd geht. Beziehungsweise irgendwie, ich interpretiere es so, sie ist ja dann doch schon irgendwie so bedacht darauf, dass man ihr nicht zu nahe kommt und ihrer Brut, die sie in sich trägt, nichts Böses antut, um es so auszudrücken.
Ich liebe
Ja.
ihre darstellerische Leistung. Ich habe in einer zeitgenössischen Rezension, also von Anfang der 80er, aus der Times oder dem Guardian oder Telegraph gelesen, dass der Rezensent sowas hatte wie Mitgefühl, hatte zumindest behauptet, mit Judy Geeson oder Geeson, weil sie eben wirklich alles gibt in ihrer darstellerischen Leistung in einem Film, der das eigentlich nicht verdient habe. Und also mit dem letzten Teil stimme ich nicht zu, weil Inseminod ist in meinen Augen ein grundsolider, vielleicht sogar guter bis sehr guter Film. Zumindest habe ich sehr viel Spaß dabei. Aber ja, was stimmt ist, sie gibt wirklich alles. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen gefragt, ist das jetzt einfach grandios oder ist das schon wieder so schlecht gespielt, dass es auf eine bizarre Art und Weise grandios ist, weil so eigen, einmalig,
Eigen.
eigenartig, irritierend. Aber nee, ich glaube, sie ist wirklich.
Sie macht ihre Sache
Sie ist
gut.
wirklich großartig hier, ja.
Ja. Gerade eben auch, wenn die Crew im Kontrollraum ist, genau richtig, die sich da alle schon so zusammengepfercht haben, weil sie, glaube ich, schon Barbara oder wen auch immer auf der Gemeinschaftstoilette umgebracht hat. Und wenn sie mit dem Mikrofon diese Ansprache hält, So, und ihr kommt hier nicht raus und irgendwann müsst ihr, also ihr könnt hier nicht immer drin bleiben, irgendwann müsst ihr rauskommen, genau so rum. Wie sie da so richtig sinister, bösartig das weitergibt an die, das ist schon klasse gemacht, weil sie ja dann auch immer irgendwie in ihrer Darstellung schwankt. Das Bösartige in der von mir beschriebenen Szene, allerdings gleichzeitig sie ja dann auch irgendwie noch manchmal über sich selbst schockiert wirkt und schon irgendwo Schmerz empfindet.
Ja, ja.
Über was oder weswegen auch immer.
Ja, genau, erfahren wir das nicht. Ja. Wir sollten dazu sagen, weil wir jetzt viel über Sandy sprachen, nicht, dass es, also wie gesagt, Namen sind Schall und Rauch in diesem Film, aber sie ist ja nicht das erste Opfer, das irgendwie hier unter dieser Alien-Plage zu leiden hat. Wir haben vorher noch zwei, drei andere Tote. Auch deren Tode sind, finde ich, auch ganz gut getrickst und gespielt. Es dauert aber ein bisschen, bis wir zu diesem wirklichen Centerpiece hier kommen. Nicht super lange. Ich glaube, das kommt so nach 30, 40 Minuten. Aber davor sehen wir eben auch noch zwei, drei andere Kollegen und Kolleginnen sterben, inklusive Ricky heißt, glaube ich, die Figur, die zuerst infiziert wird.
Genau.
Ja.
Man hat ja eben diese Explosion am Anfang, die ja eben schon diese zwei Opfer mit sich bringt. Also ein Opfer, Dean, der wird ja da schon getötet. Ricky hat ja diesen Kontakt mit diesen Kristallen. Und da irgendwie konzentriert sich der Film auf diese Kristalle und mit denen ist ja auch irgendwas. Man sieht die ja auch immer so in ihrem Isolationsbehälter fröhlich vor sich hin leuchten. Und man hört ja dann noch diese Geigerzähler-Geräusche im Hintergrund, wo man schon irgendwie suggeriert bekommt, die sind gefährlich, die sind vielleicht radioaktiv, mit denen ist irgendwie was. Aber das lässt der Film ja auch fallen, was schade ist. Irgendwann wird ja dann Ricky wach. Zieht sich da irgendwie noch ein Haarsträhne aus dem aus der Frisur und will ja dann noch mal raus, Dean suchen. So vollkommen allerdings auch von der Rolle und von irgendwas vielleicht besessen, von den Kristallen, von einem extraterrestrischen Wesen, das ja wohl auch durch diese erste Explosion freigesetzt wird.
Das stimmt.
Das erklärt der Film leider nicht.
Ja gut, dass du es nochmal sagst, der Film macht da einige Fässer auf oder sagen wir mal so, schafft auch eine Erwartungshaltung, derer nicht ganz gerecht werden kann, rein storyseitig. Ja. Bei Ricky muss ich gerade drüber denken, ich glaube, die schneiden auch einmal gegen auf ihn, da im Lazarett, wenn hier Mark und Sandy ihre Liebesszene haben im Kabuff. Also die beiden fangen an zu fummeln und dann eben Schnitt auf Ricky und dann wieder Schnitt zurück auf die beiden.
Aber was ich richtig toll finde, und auch wenn ja da immer so drauf rumgeritten wird von den Machern, der Film, das Drehbuch, du hast es ja auch schon angesprochen, das ist ja entstanden, bevor Alien rauskam, aber diese Szene,
bevor sie Alien gesehen hatten.
Bevor sie Alien gesehen haben, ja, das ist richtig. Aber diese Szene, wenn die so in der Messe versammelt sind und Ricky gerettet worden ist und wie er sich so ein bisschen unwohl fühlt und da ja auch direkt auf ihn geschossen wird, da meint man ja schon eigentlich, dass der Film einem jetzt irgendwie die berühmte Chestburster-Szene aus Alien so irgendwie in Variation um die Ohren knallt. Da spielt der Film ganz cool mit der Erwartungshaltung, weil es ja dann eben doch nicht passiert. Und er, ich leg mich hin, einfach nur sagt und weg aus der Szenerie ist.
Ja, das ist richtig. Also der Film ist fast überkompliziert für die Geschichte, die er am Ende erzählen will. Genau, alles rund um Ricky und diese Kristalle. Und dann sehen wir ihn bei seiner Forschungsarbeit mit einer Kollegin. Und es nimmt so ein bisschen das vorweg, was, um anderen Ridley Scott-Film mal zu nennen, Prometheus dann 30 Jahre später machte. Also auch mit diesen dummen Wissenschaftlern in der Höhle, die sich dann eben ganz...
Ja, irgendwas noch mit diesen Inschriften, die es ja auch gibt, die sie da finden.
Genau, die auch... Ja, das ist ja einfach auch eine höhlenartige Umgebung und die beugen sich eben auch ganz, ganz nah über die Alien-Eier. Und man möchte schreien, meine Güte, ey, zieht euch doch wenigstens einen Helm an. Und das erinnert mich sehr daran. Und dann sagt eigentlich
auf der jeden
Film
Fall
irgendwann alles nicht mehr so wichtig. Auch am Ende zu Beginn dieser Voice-Over, der nochmal genau sagt, dass es halt deswegen sind die hier und das ist halt hier, die Atmosphäre ist toxisch, aber die Lebensbedingungen sind tolerable oder so wird es umschrieben. Also sehr, ich möchte sagen, wissenschaftlich interessiert, aber schon sehr genau in der Beschreibung dieses Szenarios, nur um dann ab einem gewissen Punkt zu sagen, ach egal, Hauptsache Menschen laufen schreiend durch Höhlen.
Ja, und bei diesem Voice-Over wird ja noch gesagt, Grad der Gefahr 60%. Und dann zeigt uns der Film ja, bis es eben zu diesem Angriff auf Mitch und Sandy kommt, von diesem außerirdischen Wesen, das ja dann mal gezeigt wird, ganz kurz, sieht man eigentlich schon, warum es nur die 60% sind. Weil da läuft ja irgendwie für die Crew leider so viel schief. Ne? Hier mit dieser Explosion, bei der Dean umkommt. Und dann, wenn ja Ricky flüchtet oder beziehungsweise Dean retten will, und das ist auch sehr toll gemacht, wenn er, ich finde diese Szene super, auch von ihrem Tempo her und wie sie geschnitten ist, wenn er ja dann erstmal vor seinen Crewmitgliedern flüchtet auf diese Lore ungefähr. Und da haben sie ja übrigens, dass man nebenher Dolly-Schienen benutzt. Mhm, also für die Kamerawägen eigentlich, weil sie nichts anderes hatten. Und er sich dann erstmal so eine kleine Verfolgungsjagd, wie gesagt, mit den Crewmitgliedern gibt, bis er dann doch rauskommt.
Okay.
Das ist irgendwo ein bisschen umständlich. Es macht Spaß, aber na gut.
Ja, es tatsächlich. Halt Ach, gut, dass du es sagst, weil die Szene, so gut ich die fand, fühlte sich so ein bisschen awkward an, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, es geht so ein bisschen gegen die, gegen die Ästhetik des restlichen Films, dass sie dann eben plötzlich diese statische Kamera dann hatten, die, ja, interessant. Die Lore, die wird benutzt, ob sie als Fluchtmittel taugt, wage ich zu bezweifeln. Also als sie sich da reinsetzte, dachte ich mir auch, ja gut, das Rennen wäre, glaube ich, schneller, aber
irgendwie schon, ja. Es war ein Ablenkungsmanöver von Ricky, der es ja dann doch rausgeschafft hat. Und dann kommt ja dann, wenn, da ist der Film auch ziemlich umständlich eben erzählt. Und die Figuren geben eigentlich schon das wieder, was man sich auch denkt, wenn ja Holly zuerst sagt, es geht jetzt keiner mehr an die Städte. Ja. Und dann schickt sie ja zwei Crewmitglieder doch noch mal raus, weil Fotos gemacht werden. Ja. Und man sich schon als Zuschauer fragt, warum? Und die Crewmitglieder einem das ja auch so ein bisschen nachsprechen.
Ja, ich glaube, Gail und Mitch sind das. Die einzige Person of Color in diesem Film wird dann zerstückelt, was auch mehr, glaube ich, im Schnitt gelöst ist, als jetzt wirklich durch krasse Effekte, die man da sieht. Man sieht eigentlich so ein schreiendes Gesicht und es spritzt dem Blut gegen das Visier und ansonsten sieht man da einfach nur zappelnde Gliedmaßen. Aber auch das nicht wahnsinnig explizit. Ich glaube, der expliziteste Moment bis dahin, den hat, glaube ich, Gail heißt die Figur, Rosalind Lloyd heißt die Schauspielerin, die dann versucht, weil ihr Fuß stecken bleibt, sich den abzusägen.
Als Mitch sie umgerempelt hat oder angerempelt eben hat und sie irgendwie blöd zwischen diesem Elektroschrott und der Strecke oder dieser Bahn, die man da aufgebaut hat zum Laufen, stecken bleibt. Und das ist aber eine ganz coole Szene, wenn ja dann Gary vom Kontrollraum aus ihr versucht mitzuteilen, du musst den blauen und den gelben Draht miteinander verbinden, weil ja ihr Thermostat am Anzug ausgefallen ist, wohl durch diesen Zusammenstoß. Ist eine tolle, kleine, intensive Szene. Man muss sich natürlich fragen, warum macht das Gail auch so, klar, sie hat Todesangst, so umständlich. Sie hat allerdings schon einen gewissen tollen Effekt. Und ich fühle mit Gail mit, weil sie ja einmal kurz sagt, scheiß Handschuhe. Und wenn man dann eben versucht, so kleine Drähte mit diesen dicken Handschuhen, die ja tragen, zusammen zu friemeln, ich, der in manchen Situationen generell auch grobmotorisch ist, ich habe damit gefühlt, aber es ist dann schon ziemlich gruesome, wie sie dann eben das Visier auch noch hochklappt, um ihren Sauerstoffvorrat irgendwie nochmal einzunehmen oder was auch immer und sie dann versucht, den Fuß abzusägen. Das ist schon ziemlich fies
im Ganzen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Warum kommt ihr keiner zu Hilfe, weil es zu lange dauern würde, den Raumanzug anzuziehen?
Denn das verstehe ich auch nicht.
Die sitzen ja alle in diesem Kontrollraum und kommentieren, wie langsam ihre Körpertemperatur sinkt. Das ist so, sie ist bei 36,5, 36,3, 36,2, Gail, mach schneller, 35,9, Gail, beeil dich.
Und ich kann nicht.
Kann nicht einer von euch
einfach. Ich kann nicht.
Kann nicht einer von euch einfach immer helfen? Aber da, wir müssen davon ausgehen, wir sehen es nicht, aber dass da schon das Alien rumläuft, weil Mitch wurde ja gerade verhackstückt, aber dadurch, dass wir eben das Alien nicht wirklich sehen, das war halt so meine Wahrnehmung, die haben dies aber schon gesehen. Und ich saß eben davor, weil die Kamera da einfach so, das ist im Editing nicht ganz glücklich gelöst, wie ich leider finde.
Oder es war irgendwas mit dem mit dieser Luftschleuse.
Ja, gucke ich doch
drauf. Weil sie darauf immer nochmal drauf rumreiten.
Stimmt, ja, aber die ganze, es ist dramaturgisch verzwickt. Ich mag den Effekt, ich finde, das ist auch ganz gut getrickst, wenn man eben bedenkt, dass sie alle mit kleinen Mitteln arbeiten mussten und eben der Drehbuchautor auch der Effektspezialist war. Und die Schauspielerin, also auch da, ich möchte Rosalind Lloyd nicht zu nahe treten, aber sie hatte keine nennenswerte Karriere danach. Und wenn sie dann schreit im breitesten britischen Englisch, I can't get out, my foot's stuck, denke ich mir, oh, das ist, Mädchen, das kannst du überzeugender.
Ja.
Aber gut, da hilft vielleicht die deutsche Fassung, die auf der Nullis-Veröffentlichung ist.
Da gefällt es mir aber im Original besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist intensiver, bis auf das breite Englisch von Gail, aber Das ist auch irgendwie intensiv, aber
ja, ich mag das. Ich mag auch, wenn sie immer von Ars. Ja, ja, wenn sie immer von Ars reden. Also damit beginnt der Film ja auch, glaube ich, dass er
ja, Gary, bewegt deinen Hintern und ja. Gary so, ja, bewegt deinen Hintern. Ich wüsste, was ich mit deinem Hintern machen könnte oder sowas irgendwie übersetzt. Like
ja, piece of your Ars.
Richtig. Oh
ja, natürlich. Also ich glaube, muss man nicht dazu erwähnen, der Film stinkt natürlich vor toxischer Männlichkeit, wie es so üblich war in der Zeit. Aber ich finde es nicht allzu schlimm, ehrlich gesagt. Und die sind ja auch alle, sollte man auch nicht unerwähnt lassen, ziemlich horny. Und in der Hinsicht, also einfach ziemlich spitz, weil die gestrandet sind auf einer Monate, jahrelangen Mission da draußen im Weltall. Und das finde ich sehr viel lebensnah gelöst als zum Beispiel im Ridley Scott-Film, dass man eben merkt, die sind schon ganz schön ausgehungert. Das sind alles, ich möchte nicht sagen junge, aber jüngere, überdurchschnittlich attraktive Menschen. Und die haben vielleicht Bedürfnisse irgendwann. Ja, also da wird auch immer beiläufig so die Nacken von anderen Leuten geknetet und Menschen werden angefasst. Also es fiel mir schon auf, dass sie sich auch immer gerne anfassen und sich sehr, sehr, sag ich mal, gefühlvoll anfassen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass die ganze Schauspielcrew da wochenlang in diesen Höhlen eingesperrt war.
Alles Familie, so gefühlt. Ja. Und vor allem dieses, was Kalia von sich gibt, dieser Umstand, dass die Frauen eine Spritze bekommen, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden oder so, irgendwie was in die Richtung. Ja, ja. Also weil wohl schon darauf hinarbeitend, dass die Auftraggeber wissen, ja, die sind länger im All. Die haben Bedürfnisse, wie du es gesagt hast. Da kann vielleicht öfter mal was passieren. Stimmt. Bevor uns eine Arbeitskraft, eine humane Ressource ausfällt wegen Schwangerschaft, machen wir was dagegen. Sehr seltsamer Gedanke.
Sandy hat da ihrer Vergewaltigung auch eine Vision nochmal von dem Alien, aber eben auch von Carl, der diese Spritze verabreicht. Ja. Und ich dachte ehrlich gesagt, Carl wäre der Bad Guy des Films. Also sag mal so in der menschlichen Crew einfach der Bösewicht. So wie wir ihn auch in den meisten Alien-Filmen haben, dass wir da immer einen haben im Cast oder im Ensemble, der sich dann als der Baddie entpuppt. Aber nö.
Er hat ja auch so ein bisschen finsteren Eindruck, jedenfalls von seiner Erscheinung her, aber nö. Es mag sein in dieser Vision, dass ihr das Alien irgendwas vorspielt. Hier, guck mal, du wirst nicht von mir betäubt oder ähnliches, sondern es ist dein Crewmitglied.
Ja, ja. Ich habe jedenfalls jetzt damit gerechnet, dass er eben auch so eine, weiß nicht, so ein Berg in Aliens ist oder ein, Ian Holmes Android in Alien im ersten Ridley Scott Alien Film, dass er einfach jemand ist, der sich dann einfach als Kollaborant, wie nennt man das?
Ja, doch, kann man eigentlich schon so nennen.
Es wird ja auch etabliert, analog auch zu Weyland Yutani im Alien Film. Die Company spielt ja gar nicht so eine wichtige Rolle wie dann in späteren Sequels, Spin-Offs oder hier der neuen Alien Serie. Aber es gibt ja auch Xeno, was die Company ist, die wohl ins All geschickt hat. Und ich hatte eben fest damit gerechnet, dass dann am Ende herauskommt, dass Carl eben im Auftrag von Xeno, die auch immer namentlich gedroppt werden, dann Proben einsammelt oder ihren Körper aufbewahren muss, kryofrieren muss, whatever. Aber nee, der ist einfach auch nur Kanonenfutter wie alle anderen.
Das ist er. Alien-Futter. Ja, da hätte man wirklich mehr erwarten können, aber man erwartet das eigentlich so ein bisschen, wie es einem dann suggeriert wird. Aber nö, ist eben nicht so. An sich ist es so, also das schreibt David Renske in seinem Booklet von Anolis, dass ja auch manche Kritiker schon bemüht sind, Tiefgang in Inselmen neu zu finden. Und zumindest, jetzt muss ich mal noch mal im Gedächtnis kramen, Sandy so ein bisschen als das Fremde ansehen, so dieses Bösartige. Da hast du ja schon einen Film erwähnt, bei dem ein Kritiker namens John Wright hier das gleichgesetzt hat, so wie bei Demon Seed. Da wird ja die Vergewaltigung vom Computer durchgeführt. Hier haben wir eben das Alien und dann sind ja beide Frauen so ein bisschen auch als das Fremde wahrgenommen von ihren Mitfiguren. Und naja, wobei das allerdings jetzt auch schon ziemlich bemüht ist, weil man kann ja schon irgendwie bei vielen Genrefilmen auch Subversives rauslesen. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber bei Inseminoid, und ich mache das auch irgendwie immer sehr gerne mal zu überlegen, hat der Film einen Subtext, fällt es auch mir schwer.
Ich glaube, dafür ist der Film nicht psychologisch investiert oder interessiert genug. Ich glaube, das ist auch so einer meiner größeren Kritikpunkte, die man, wie gesagt, jetzt auch so einem günstig produzierten Exploitation eigentlich wirklich übel nehmen kann. Aber der Film hat eben auch wirklich kein Interesse an dem Innenleben der Figuren. Also bei dem, was da passiert, müssten die eigentlich alle komplett wahnsinnig werden und in Dauerhysterie ausbrechen. Stattdessen werden eben Personen, mit denen sie Monate oder Jahre ihres Lebens in sehr begrenzten räumlichen Umfeld verbracht haben, umgebracht der Reihe nach. Und die sitzen eben da so und man hat immer das Gefühl, die denken sich, oh shit, just another day at the office. Nicht ganz so sehr, aber sie sind doch alle relativ cool dafür, dass es eben eine existenzielle Bedrohung ist durch dieses Alien. Und na gut, aber das will eben auch nicht dieser Film sein. Ich glaube, 81 auch schon sehr eindeutig mit Blick auf den wichtiger werdenden Videomarkt produziert, den du dir wahrscheinlich auch abends zu Hause bei einer mit einer Dose Bier oder zwei oder drei oder fünf angucken kannst.
Ja, richtig.
Ohne zu denken, oh, ich fühle mich so schlecht.
Ja, da muss ich allerdings auch sagen, gerade eben die Coolness, die du ansprichst, das nimmt dem Film allerdings auch immer so ein bisschen so die gesamte Wucht. Weil es ist ja dann eigentlich so, Sandy läuft hier durch diese Raumstation kann man es nicht nennen, aber eben durch diese Räumlichkeiten, die sie sich da aufgebaut haben. Und es ist ja beinahe schon dann so eine Art, kann man sagen, Slasher in Space, ganz grob. Und die sind eben ein bisschen zu cool. Es fehlt da Norman J. Warren dann leider dann auch so ein bisschen der Wille, das Ganze noch ein bisschen, ja, Wille hat er vielleicht schon, aber das Können, das noch ein bisschen spannender zu inszenieren. Der hat zwar gute Einzelszenen, aber dann schlingert der Film dann doch so ein ganz klein wenig, auch wenn man immer noch natürlich gern hat.
Also ich glaube, dass die Trumpfkarte, die er wirklich hat, ist Judy Geeson. Ja. Also Sandy, die eben wirklich alles gibt und die einfach ihre Figur auch mit einem Pathos füllt, der so nicht auf der Drehbuchseite, das so nicht auf der Drehbuchseite steht. Wenn sie da am Ende in dem Gang hockt und ausgesperrt wurde und es sind nur noch wenige Überlebende und sie schreit dann da, Mark, I'm waiting for you. Ist es so, also wenn man bis dahin nicht vergessen hat, ist dann 60 Minuten später, dass die beiden mal sowas wie eine Liebesbeziehung hatten, dann ist da schon eine große Dramatik und Tragik auch drin, die fast, also so ging es mir jetzt mal Wiedersehen, fast so ein bisschen deplatziert wirkt, weil sie zu sehr an die Nieren geht. Weil ich hab wirklich Mitgefühl gehabt mit dieser armen Figur. Ich meine, Sandy hat nichts verbrochen und trägt ein Alien-Baby in sich.
Zwillinge sogar.
Ja.
Ja.
Und ich meine, jetzt anders als der Xenomorph, der eben relativ schnell und kurz und knackig da quasi aus dem Wirtskörper rausspringt, also Sekunden nachdem quasi erst der Wirt merkt, oh shit, ich hab da was in mir, dauert es bei ihr eben Stunden oder Tage, bis sie gebiert. Mhm. Wirklich schlimm. Die arme Frau.
Das ist es, ja. Ja. Oder vor allem ist sie ja dann, obwohl man immer so ein bisschen der Meinung ist, sie ist wohl auch von dieser Schwangerschaft gebeutelt und deswegen dann auch, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, so in dieser Mischung aus, oh mein Gott, was ist da mit mir passiert und dann doch irgendwie diesen werdenden Muttergefühlen. Das sieht man ja dann auch gerade, wenn, ich glaube, ist es Mark, das ist ja dann, glaube ich, noch der einzige Kerl, der lebt, Sandy nach der Geburt findet mit den zwei Alien-Zwillingen und er sie ja dann anfasst und sie dann allerdings auch, sagen wir mal, wie so eine Mutter, die ihre Kinder beschützen will, wie eine Furie aufspringt und ihm hinterher rennt. Das ist wirklich schon richtig toll, weil man da eben auch mit der einzigen Figur, die auch irgendwo ja ein bisschen besser gezeichnet ist, mithören kann.
Positiv ist mir aufgefallen, einfach nur am besagten Aspekt empfand ich da, dass auch einige Figuren wirklich überflüssige Tode sterben, möchte ich mal sagen. Also Gail, wie gesagt, könnte sich, glaube ich, intelligenter verhalten, als ihr Bein abzutrennen. Vielleicht auch,
ja.
Da dachte ich mir das aber auch nur, weil es inszenatorisch nicht ganz glücklich ist und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, zieh es doch einfach raus. Also es ist wirklich, wirklich so, als sei sie da unrettbar verloren in diesem in diesem Loch, dass sie da reingetreten ist. Also da steckt eigentlich ihr Fuß nur drin bis zum Knöchel und denke mir, ja, das ist, zieh doch einfach ein bisschen fester. Aber auch
räum doch den Schutt hinten dran weg, zum Beispiel.
Ich mag diese Beiläufigkeit und vielleicht ist es auch einigermaßen lebensnah mit der, diese Beiläufigkeit oder dieser Zufallsfaktor, aufgrund dessen andere Figuren sterben, zum Beispiel Karl, hier der Doktor, der Herr mit der Halbglatze, der ja nicht deswegen stirbt, aber schwer verletzt wird, weil Holly nicht wirklich klarkommt mit dieser Laserstrahlenwaffe, die sie da haben. Ich weiß gar nicht, was es genau da ist.
Das aber, ist irgend so eine Art Schweißbrenner, was die haben, genau. So irgendein Werkzeug.
Sie sprintiert da eben rum und er ringt mit Sandy und stolpert dabei und fällt dabei quasi in ihre Waffe und sie hat nicht die Kraft oder die
Und anstatt ihm zu helfen, rennt sie weg oder sowas.
Genau, sie rennt dann weg und er liegt dort mit einem Loch im Rücken, gnadenlos hier dem Alien ausgeliefert. Und wenn wir ihn das nächste Mal sehen, hat er ein riesen Loch im Bauch. Übrigens ein hübscher Special Effekt, also hübscher Maskentrick.
Das stimmt, ja. Wobei, ich denke ja mal, das wird ja auch vom Film nur ansatzweise einmal so erklärt, als Sandy in die Kühlkammer spaziert und die zwei dort aufbewahrten Toten, ja, die Leichensäcke aufreißt, sie nascht ja an den. So, sehr schönes Wort, aber ja gut, sie nascht dran, sie isst eben die Toten. Ne? Sie isst das Menschenfleisch. Stimmt. Sie reißt ja auch, ich weiß schon gar nicht, wer bei wem, den Raumanzug auf. Bei Gary. den sie nach draußen jagt. Und er ja dann ganz schockiert feststellt, sie kann die Atmosphäre atmen. Toller Moment.
Auch, glaube ich, der einzige Nebeneffekt der Schwangerschaft, der irgendwie für Sandy vorteilhaft ist. Sonst muss die arme Frau ja nur leiden. Ja. Das mit den Leichen, mit dem Leichenschmaus ist mir auch aufgefallen. Ich muss mich ein bisschen, hat mich erstmal irritiert. Da kann ich mich noch dran erinnern, als ich es zum ersten Mal vor ein paar Jahren sah und einfach dann diese Gehirnmasse, die da auf dem Boden verteilt liegt, sah, die nicht als solche identifizieren konnte. Und mir dachte, was hat die gemacht? Ah, okay. Hier ein bisschen genascht. Hier, Stichwort Garys Tod. Das fand ich jetzt interessant. Ich habe jetzt übermäßig mit analytischem Auge drauf geblickt und man sollte es alles nicht überstrapazieren. So psychologisch dicht sind die Figuren nicht geschrieben und gespielt. Aber ich habe das Gefühl, dass Garys Tod, als sie ihn da rauszieht und ihm den Bauch öffnet, sage ich mal, das ist so der Breaking Point für Mark. Weil dann dreht Mark richtig gut durch. Also nicht, dass seine Freundin hier Alien-Babys zur Welt bringt und so weiter, aber dass sie seinem Kumpel hier den Bauch aufmacht. Da merkt man richtig so, jetzt reicht's bei Mark.
Jetzt ist genug. Ja, aber leider irgendwie hat Mark ja dann auch Pech. Ich finde das Ende ebenso toll. Wir müssen ja auch dazu sagen, Sharon ist ja eine der überlebenden Frauen, die sich aus dem Kontrollraum rettet. Ja. Und Holly, meine ich?
Ja.
Oder
Holly lebt fast bis zuletzt,
genau. Genau, richtig, ja. Sharon, und dann haben sie ja die Alien-Zwillinge, die Frischgeborenen auf den Armen. Und dann lassen sie ja mit diesen Sharon zurück in diesen Raum, in den sie sich flüchten zuerst. Mhm. Und da hier behalt die Kinder und die hat ja auch die Kids oder diese Babys so auf dem Arm, wie, was weiß ich, du damals dein Sohn, als er geboren war, wurde Beispiel. Also vollkommen irgendwie fast liebevoll, will ich damit ausdrücken. Und ja, dann kommt ja Mark, nachdem er seinen letzten Kampf gekämpft und auch gewonnen hat, zurück. Und dann, das ist ein richtig schönes, fieses Ende, was ich bei Inseminoid auch sehr mag. Wenn er dann Sharon vorfindet, wie sie ja angeknabbert und getötet worden ist von einem der Kinder.
Ja. Das ist auch so ein Bild, ich glaube, so eine Filmszene, so ein Still, was sie in vielen Promomaterial verwendet haben, weil das sehe ich auch immer wieder. Auch sehr guter Maskentrick hier mit ihrem offenen Hals. Die Aliens selber, groß wie klein, sie hatten ja so ein großes Alien, das Featured Alien in der Besamungsszene und dann eben diese zwei kleinen. Ich finde die auch ganz gut gelungen. Ich finde sie wenig furchteinflößend. Also wenn man noch relativ wenig von ihnen sieht, da in dieser Szene, in der eben Sandy, ja, eine offensichtliche Vergewaltigung, da ist das Alien nur so schemenhaft zu sehen. Und nur in Teilen. Und wir sehen es eher so, wir nehmen es eher so im Hintergrund und teilweise auch ein bisschen Autofokus war. Und dann haben wir aber einen genaueren Blick auf die kleinen Alien-Kreaturen. Und da verlässt mich so ein bisschen, weil die finde ich nicht mehr wahnsinnig bedrohlich. Und da, weil du sagst, weil du X-Tro erwähnt hast, war ich auch gedanklich wieder so ein bisschen beim X-Tro-Alien. Das auch eher kurios als furchterregend
ist. Das ist kurios, wobei ich muss sagen, da ist natürlich, da wird ja ein ganzer menschlicher Mann geboren bei X-Tro, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine richtig krasse Szene. Also ein ausgewachsener Mann, menschlicher Mann.
Logisch. Das ist Next Level im Vergleich zu allem, was wir hier sehen, hier in den Seminoid. Das ist vergleichsweise harmlos hier, ja.
Das ist harmlos. Und vielleicht ist ja da auch noch bei dieser Szene, bei dieser Schlüsselszene, da noch ein bisschen Einfluss von der ursprünglichen Drehbuchfassung. Weil da hat ja Nick Malley erzählt in einem Interview, ich glaube, das war in der Anolis VÖ Mediabook, im Booklet-Teil mit drin, dass das in seiner Vision einfach ein außerirdischer Wissenschaftler ist, der den Auftrag hat, seine Spezies zu reproduzieren und deswegen eben Sandy befruchtet. Eventuell war das noch ein kleines, ganz kleines Überbleibsel von der ursprünglichen Fassung. Weil es ist ja auch ganz interessant, was die ja ansprechen mit diesen Grabstätten am Anfang, was sie ja untersuchen, dass das ja auch ein kleiner Aspekt ist des ursprünglichen Skripts von Dan O'Bannon und Ronald Shusett für Alien, was ja dann rausgefallen ist.
Richtig. Es gibt auch mittlerweile vergriffen, ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit wieder neu aufgelegte Novelization von Inseminoid, in der eben diese Handlungsstränge, die dann rausfielen für die für den Dreh, vor Beginn der Dreharbeiten, vor der Produktion, noch enthalten sind. Und wie du ja bereits erwähntest, war das eigentlich auch mal ein Skript für einen etwas anderen Film. Und davon ist eben auch viele der Novelization, also in der, im Roman
richtig, zum
Film
gelandet. Genau. Und das Geld ging ja dann trotzdem während der Dreharbeiten aus. Also da hat ja Norman J. Warren ja dann auch noch mal viel gestrichen. Das kommt ja noch mit dazu, dass da vieles dann auch leider geskippt worden ist, weil keine Kohle mehr übrig war.
In dem Rahmen möchte ich dich kurz fragen, lass uns das Ende, über das wir kurz reden müssen, sollten, dürften. Ich glaube, es ist einigermaßen effektiv. Dennoch habe ich hier das Gefühl, dass die budgetären Zwänge, Sparzwänge sich hier am deutlichsten zeigen, weil ich fand es im Gedanken konzeptionell besser als letztendlich in der Umsetzung. Und das liegt an ganz vielen Faktoren, glaube ich, einfach weil ich das Alien nicht überzeugend genug finde, weil ich auch hier den Score zu wenig pompös finde. Es ist ein bisschen unterwältigend. Wie geht's dir?
Es ist dran geklatscht, wie ich finde. Mhm. Weil man hat ja diese Rettungscrew, die ja dann nach den Leuten gucken auf Xeno oder eben auf diesem Planeten.
Und nicht auf Xeno, Xeno ist die Company.
Xeno ist die Firma, richtig, genau. Aber auf dem Planeten, die einfach mal schauen, was ist da los, weil sich niemand mehr gemeldet hat. Und vor allem schon, wenn man dann eben diese Draufsicht sieht vom Cockpit, das ist ja schon irgendwie schnell zusammengezimmert. Ne? Er hier mit seinem Cowboy-Hut, der wahrscheinlich noch Some People Call Me Space Cowboy im Kopf haben
und muss sich auch sofort irgendwie einen blöden Spruch anhören, von wegen Kuhscheiß irgendwie, sammelt eine Klug Kuhscheiße da unten auf und denkt mir so, okay, ja, ich weiß, er trägt Cowboy-Hut, aber.
Ja. Das sieht ja schon viel zusammengezimmert aus und dann seine zwei Kumpanen, die suchen dann halt eben alles ab und finden die Leichen und geben ihm da Report. Und dann sieht man dann halt eben, wenn die Kamera so schwenkt, eben diese Truhe und die zwei Alien-Kids drin. Das hätte nicht sein müssen, wie ich finde. Also wirklich, wir haben ja, Mark findet Sharon und dann ist ja der Schnitt auf das Kind, das eben an Sharon rumknabbert. Und dann ist ja das andere Kind, das ja wahrscheinlich dann Mark anfällt und fertig. Und da hätte man eigentlich Schluss machen sollen. Das, was man dann sieht mit diesem Rettungstrupp oder Aufklärungstrupp, das ist irgendwo so nach dem Motto, ja komm, das machen wir noch mit dazu. Da haben wir noch vielleicht die Möglichkeit, eine Fortsetzung zu drehen, die uns dann noch mal ein bisschen Kohle bringt. Es ist sehr unnötig und unbefriedigend.
Es tut mir ein bisschen weh, ehrlich gesagt, weil ich den Rest des Films so mag. Aber ich bin, ich komme jetzt auch nicht mal so im Detail daran erinnern, aber als diese letzten 200 Minuten dann rum waren, dachte ich auch, ich hätte lieber darauf verzichtet. Erstmal, weil ich denke, es ist vorhersehbar. Wir haben eben dieses klassische Genrefilm, Horrorfilm-Ende, wie es eben spätestens seit Carrie einfach jeder Genrestreifen im Horrorbereich machen musste, nicht musste, aber es ist immer so ein Go-To-Ding war, dass man eben den Film endet mit einem großen Schocker, so, aber der Schrecken ist doch nicht vorbei. Um vielleicht auch immer sich die Möglichkeit offen zu halten für ein Sequel. Aber vor allem wirkt es eben nicht, weil wir gestrandet sind mit Figuren, die uns überhaupt nichts bedeuten und es viel zu lange dauert. Also die laufen ja noch minutenlang rum, als ob es darum ginge. Ich möchte nicht übertreiben und jetzt irgendwie auch was kritisieren, was es da nicht gibt, aber ich denke schon, dass die 2-3 Minuten da noch rumeiern und mir dann so ins Bewusstsein kriecht, die schitten ja einfach nur Zeit, um das Ding so auf 90 Minuten zu wuppen. Und ich finde auch hier die Überblende in eine, ich grundsätzlich großer Fan von Abspenden, die nochmal alle Figuren zeigen mit ihrem jeweiligen Credit darüber, so von wegen und so und so als so und so und so und so. Aber in dem Fall hätte ich gedacht, um einfach das effektiver zu machen, bitte erst einmal zu schwarz. Und dann gerne nochmal zurückkommen hier zu Cast and Crew. Aber dieser nahtlose Übergang von, und das Alien sitzt in der Truhe. Ich dachte auch, wie kommt diese Truhe dahin? Aber egal, die sieht nämlich aus wie aus dem viktorianischen Zeitalter. Und dann sofortige Überblende zu Robin Clark als Mark. Dachte ich, schlechtes Timing.
Ja. Da haben wir ja dann allerdings dazwischen noch neben den Aliens in der Truhe, dann kommt ja noch mal ganz kleines Bild auf die tote Sandy und dann haben wir ja die Überblende. Und auch das jetzt ganz blöde gemacht irgendwie. Weil dann denkt man sich, also mir ging es so, ja, okay, was ist jetzt vielleicht noch mit Sandy? Aber nix. Dann sieht man einfach nochmal die tote Mutter. Und dann haben wir dann eben, ja, das ist auch immer eine ganz schöne Sache, da bin ich bei dir, wenn man dann nochmal hier Cast und Crew sieht, die Rolle und dann, ach, der Name, und dann denkt man sich, stimmt, den habe ich ja schon vergessen vor 20 Minuten. Und nochmal schön gepaart mit diesem tollen atmosphärischen Stück am Ende, ja, von John Scott, das mich so persönlich irgendwie an die Zwischenmusik von Jan Tenner Hörspielkassetten erinnert hat. Aber es ist cool. Es hat mir gut gefallen.
Haben wir jetzt Sammy dort noch etwas hinzuzufügen?
Er kommt gut weg. Von uns persönlich aus möchte ich jetzt mal sagen, also wenn da auch viele meinen, ja, okay, Lohmeier und Hartmann, die hatten Spaß, soll ich das gucken? Wenn ihr ein Fable habt, wie wir beide, für Alien-Rip-Offs, dann ist das schön. Ich meine, ich finde es auch immer ganz toll, wenn Norman J. Warren in manchen Interviews zum Beispiel darauf gepocht hat, ja, aber Ridley Scotts Alien ist ja eigentlich auch nur ein Abklatsch von dem 58er It, The Terror from Beyond Space. Da muss ich dann noch mal drauf pochen. Und naja, gut, also irgendwie hat natürlich auch der Film so seine Einflüsse. It kenne ich jetzt nicht. Und auch wenn Ridley Scott bis heute bestreitet, dass er ihn kennt, wer Mario Bavas Planet der Vampire gesehen hat, der weiß, irgendwie gibt es Einflüsse von dem Film bei Alien zu sehen. Nur mal so nebenher. Und was gibt es noch zu Inseminoid zu sagen? Es ist ein interessanter Film. Norman J. Warren ist ein interessanter Regisseur. Und der ist ja auch zu einer Zeit entstanden, also die Filme von Warren waren ja immer so independent, wo ja auch der britische Genrefilm so brachgelegen hat. Hammer war insolvent. Die hatten ja noch die zwei TV-Serien, aber die waren schon nicht mehr existent. Amicus gab es schon seit 77 nicht mehr. Und Tigon, die existierten auch schon 5 Jahre nicht mehr, obwohl die Firma ja mit Blood on Satan's Claw von mir heiß geliebt und Witchfinder General ja 2/3 der Unholy Trinity für den Folkhorror geschaffen haben und mit Witchfinder General generell ja dann nochmal einen der Filme, der das Horrorgenre so zum Umbruch brachte mit Night of the Living Dead und Rosemary's Baby. Und es ist toll, was Warren trotz dieser widrigen Umstände und diesen, ja, 5,50 Pfund Budget gefühlt und hinbekommen hat. Weil das ist irgendwie immer das Faszinierende bei solchen kleinen Genrewerken, wie mit viel Kreativität irgendwie versucht wird, Diskrepanzen, die offensichtlich sind und vielleicht weniger offensichtlich, auszubügeln. Es ist ein liebenswerter Film.
Auf jeden Fall. Oh ja, definitiv. Amicus und natürlich zuvor Hammer, übrigens auch so die Companies, bei denen Warren in jüngeren Schaffensjahren verzweifelt versucht hat, unterzukommen und aber einfach keinen Stich landen konnte. Ich glaube, er war wohl mal ein, zwei Mal Produktionsassistent und so, Kabelträger dergleichen, aber es kam nie wirklich zu einer Zusammenarbeit. Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass eben einfach eher karrieretechnisch sich da nicht so weit emporkraxeln konnte und die Einzelproduktion, an denen er eben mitwirken sollte, dann doch nicht zustande kam, die Gründe, die ihn so auf die Bahn Independent Film Director getrieben haben. Nicht so sehr hier dieses, ich will künstlerisch integer sein und mir nichts sagen lassen und mein eigenes Ding machen, sondern einfach auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und wenn am Ende des Tages sowas aber rauskommt, wie eben nicht nur in Seminoid, aber A Prey ist toll, Terror ist toll.
Vor allem bei Prey, weil du den angesprochen hast, ich finde es ja schon toll, wie gerade zu der damaligen Zeit in den 70ern entstanden, diese lesbische Beziehung im Film so vollkommen normal dargestellt wird. Das ist, wie ich finde, für die damalige Zeit keine Selbstverständlichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Nur mal so nebenher.
Gibt es auch ein tolles Interview mit Warren dazu, wo er sagte, wir hatten ja keine Ahnung, wir haben die Schauspielerin einfach mal machen lassen. Kennst du dich damit aus? Nee, aber ich habe sowas gehört, so macht man das. Und
es ist und dieser fein. Ganz kleine Subtext, den Prey besitzt, der wahrscheinlich vollkommen ungewollt war, weil man ja noch das Drehbuch, während man gedreht hat, teils geschrieben hat. Also das kommt noch mit dazu. Also gönnt euch Norman J. Warren. Wie gesagt, es gibt, das ist schade im deutschen Markt, was ich immer bei den ausländischen Veröffentlichungen schöner finde. Man hat Norman J. Warren zweimal bei X-Rated, zweimal bei Anolis, einmal bei Great Movies, einer Ramsch-Firma. Und wer das in seiner Sammlung haben möchte, macht es gerne. Ansonsten, wie es Patrick auch schon gesagt hat, Powerhouse Indicator, das Boxset von Norman J. Warren, wenn man es zu einem guten Kurs findet, zuschlagen.
Ich befürchte, das wird
nicht so möglich sein. Ich finde es schöner, wenn man es von einer Firma, von einem Label eben alles hat.
Wer dies so möchte, sollte dies tun. Ich habe da wenig Hoffnung, dass es die noch zu einem vertretbaren Preis gibt, aber
versucht
euer Glück. Letzte Ergänzung, bevor sagen, Menschen sagen, wieso habt ihr das nicht erwähnt? Aber ich glaube, das wird fast niemand tun. Dennoch, ich hatte es mir hier notiert, der Film war mal auf der bösen Liste, ist seit erst seit 2023 hierzulande deindiziert und dann auch gleich mit einer FSK 16-Freigabe gesegnet. Will heißen, heute ein sehr viel gnädigerer Blick seitens der Zensur- und Kontrollbehörden auf solche Stoffe als damals. Ähnlich in UK, ehemals ein X-Rated-Title, dann ab 18, mittlerweile ab 15. Und war auch mal auf der, nicht auf der bösen Videonazis-Liste, aber auf dieser Section 3-Liste. Das waren solche Titel, die, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, einkassiert werden konnten Anfang der 80er in Videotheken, aber deren Besitz nicht strafbar war. Da hat man auch nochmal differenziert. Da gab es dann die ganz bösen Sachen und dann gab es eben so diese weniger schlimmen Sachen. Will heißen, darfst du dich verleihen, aber wenn du es doch tust, komm, egal, solange du den Film rausrückst. Also, it's complicated. Ja.
Very complicated.
Heiko, vielen Dank fürs Dasein.
Es freut mich immer wieder. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mit dir über diesen Film zu quatschen.
Ja, ich danke dir. Das kann ich nur zurückgeben, vollumfänglich. Und ich möchte auch Leuten nahelegen, deinen Blog zu lesen. Wo und wie kann man das tun?
Man kann mich finden unter allesglotzer.de. Da ist es so, aktuell aus Zeitgründen liegt das Blog brach, aber man findet mich auch unter Allesglotzer bei Letterboxd. Da schreibe ich hin und wieder dann auch nochmal ein bisschen kürzere Texte über Filme. Und ansonsten hört man mich ab und zu hier bei Patrick. Ich komme auch gerne wieder. Man hört uns vielleicht bald wieder bei einer Filmart-Veröffentlichung und mal gucken, was das Ganze noch bringt. So mit uns beiden.
Eine ganze Menge, hoffe ich doch. Wir hören uns bald wieder.
Ich auch.
Bis bald. Mach's gut, Heiko. Bye bye.
Bis bald. Ciao.
Somewhere in the depths of space, a horrific nightmare is about to become a reality. In Seminoid, a far from human birth.